Schauen Sie, alles, was dazu dient, den Krieg zu beenden, muss man unterstützen. Über 3 Jahre lang haben wir jetzt beobachten können, dass die Ukraine nie das bekommen hat, was sie gebraucht hätte, aber so viel bekommen hat, dass sie weiterkämpfen konnte. Wir sehen aber auch, dass ihnen einfach faktisch die Soldaten schlussendlich ausgehen. Also wenn jetzt jemand kommt wie Trump und sagt, okay, es sollte Frieden geben, dann ist das grundsätzlich auf jeden Fall zu unterstützen. Über die Details muss man natürlich reden. Ja. Ich glaube nicht an den großen zentralen Angriff auf Europa durch Russland, sondern eher an die Peripherie, das Baltikum, die Ukraine und diese Regionen geht's.
Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und heute freut es mich ganz besonders, dass wir mit Herrn Markus Reisner, einer der kompetentesten, muss man sagen, analytischsten Militäranalysten auch des Ukraine-Krieges und mitunter zu Gast haben. Sie sind Oberst im Bundesheer, in der österreichischen Armee. Ein YouTube-Phänomen, ein YouTube-Star, Militärhistoriker. Sie beschreiben die Lage minutiös. Jetzt interessiert mich von Ihnen, Europa rüstet aus. Milliarden werden gesprochen. Wie finden Sie das? Wie beurteilen Sie diese Aufrüstung in Europa?
Ja, zuerst einmal herzlichen Dank für die Wertschätzung und für die netten Worte der Einleitung. Ja, wir haben jetzt tatsächlich die Situation, dass offensichtlich sehr, sehr viel Geld für die Rüstung ausgeschüttet werden wird. Für die europäischen Staaten, man kann sogar Schulden machen, die also quasi erlaubt sind. Und die Frage stellt sich, warum ist das jetzt auf einmal so? Ja? Und da muss man schon ganz klar sagen, am Ende des Kalten Krieges, aus der die USA als Gewinner herausgegangen sind und mit der USA natürlich die Europäer, hat man natürlich massiv abgerüstet. Und das fällt uns jetzt natürlich auf den Kopf, denn wir haben ja aus Sicht der Russen kaum etwas, mit dem wir abschrecken können. Und da versucht man das jetzt wieder gerade zu richten.
Wofür wird dieses Geld, diese Unsummen, wofür wird das ausgegeben? Oder vielleicht fragen Sie, wofür soll es ausgegeben werden?
Ja, grundsätzlich, wenn man das Wesen des Militärischen betrachtet, so kann man natürlich einerseits von der offensiven Einsatzführung reden und von der defensiven Einsatzführung. Mit der defensiven Einsatzführung verknüpft ist natürlich auch immer der Faktor Abschreckung. Das heißt, Aufrüsten im Moment oder Nachrüsten heißt jetzt nicht im Sinne von offensiv-aggressiv aufzurüsten, sondern es geht darum, die Defensivfähigkeiten vor allem so auszubauen, dass man abschreckefähig ist. Das heißt, dass also andere Aggressoren sehen, es macht also keinen Sinn, sich mit Europa anzulegen, denn wir würden also hier mit unseren Waffensystemen keine Erfolge haben, weil die Europäer gut dastehen und das versucht man zu tun.
Jetzt gewinnt man mit Waffen alleine keinen Krieg, geschweige denn, das schreckt alleine noch nicht ab. Wir haben in der Ukraine gesehen, die ukrainische Armee, der fehlt das Personal. Wie ist das eigentlich in Europa? Hat man da genügend Soldaten, genügend Mann, die eben diese Waffen, diese Aufrüstung auch bedienen, tragen können?
Ja, grundsätzlich, wenn man sich betrachtet, wie Staaten Macht projizieren können oder sollen, dann muss man ganz klar sagen, das Militär ist nur eine Möglichkeit. Ja. Und das Militär war etwas, das man vor allem im 19. und 20. Jahrhundert eingesetzt hat. Und diese Zeit haben wir eigentlich in großem Maße zurückgelassen, bis Putin uns plötzlich wieder vor Augen geführt hat, dass Militär sehr wohl auch zur Machtprojektion dienen kann. Mhm. Es gibt grundsätzlich die Diplomatie, die man einsetzen kann. Man kann die Wirtschaft als solches nützen. Man braucht ein gutes Lagebild und das Militärische ist ein Teil davon im Sinne Europas, vor allem im Sinne der Abschreckung. Aber Sie haben natürlich recht, all diese Waffensysteme, all dieses Geld, das investiert wird, da braucht es natürlich auch Soldaten, Unteroffiziere, Offiziere, die das auch bedienen können und die auch davon überzeugt sind, dass es Sinn macht, diese Waffen zu bedienen. Und da ist es natürlich so, dass man ganz klar sagen muss, dass Europa zunehmend sich in den letzten Jahrzehnten zu einer postheroischen Gesellschaft entwickelt hat. Das heißt, die Bereitschaft, ein Opfer zu bringen, das muss jetzt nicht nur das Militärische sein, ist eher geringer geworden. Und da gilt es jetzt, die Bevölkerung wieder resilienter zu machen und auch zu vermitteln, dass das Opfer am Staat und das Militär ist nur ein Teil davon, durchaus wieder Sinn macht.
Von wie vielen Streitkräften reden wir? Was ist Realität und was wäre sinnvoll vielleicht auch?
Naja, wie gesagt, es geht also darum, verschiedene Fähigkeiten zu entwickeln und aus meiner Sicht ist das, was vorrangig passieren müsste, all jenes zu stärken, was der Abschreckung dient. Also ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ja, es bleibt ja heutzutage nichts mehr geheim. Vor circa 1,5 Jahren konnte man in der Financial Times nachlesen, dass die NATO nur in der Lage ist, 5% ihres Luftraums zu schützen. Das heißt, das muss sich verändern in eine Richtung, wo wir sagen können, wir haben also derart potente Fliegerabwehrsysteme, auch vernetzt, dass zum Beispiel ein Aggressor es nicht wagen könnte, uns mit Marschflugkörpern, Raketen, Mittelstreckenraketen oder Ähnlichem anzugreifen. Das heißt, aus meiner Sicht ist das, was vorrangig passieren muss. Das nächste ist, dass der Krieg sich verändert hat. Heutzutage ist es nicht mehr so wie im 19., 20. Jahrhundert, dass mit dem Überschreiten der Grenze durch militärische Kräfte der Krieg beginnt, sondern wir haben heute sehr viel, das im Informationsraum passiert. Der Informationsraum ist ein eigenes Domain der Kriegsführung geworden. Es gibt den Begriff der hybriden Kriegsführung. Das heißt, man muss also darauf achten, dass man also hier nicht quasi angreifbar ist und dass die Gesellschaft trotz der Herausforderungen auch immer Zusammenhalt mit sich bringt. Und das ist das, wo man aus meiner Sicht investieren muss. Das geht dann einher mit anderen Domänen, wie zum Beispiel den Cyberraum und so weiter und so fort. Aber das sind die vorrangigen Ziele in der Nach- und Aufrüstung, um die es geht.
Sie haben gesagt, dass man ein bisschen wie so diesen Sinn, wofür es sich zu kämpfen lohnt, dass der ein bisschen abhanden gekommen ist in Europa. Eine Art Identitätskrise. Was verteidigt man eigentlich? Wie würden Sie da Werbung machen? Wie kann man diesen Wehrsinn wieder zurückbringen? Was wäre da angezeigt?
Nun, ich bin jetzt in Zürich, ja, in diesem wunderschönen Haus am Züricher See. Wenn ich also jemand vermitteln wollte in der Schweiz, warum es Sinn macht, dann würde ich auf die Dachterrasse gehen und ihn über den See schauen lassen und sagen, was haben wir nicht für ein schönes Land? Das ist es doch wert, auch verteidigt zu werden. Ich glaube, das lässt sich genau in diesen einfachen Dingen darstellen.
Jetzt haben wir diese Erzählung, die Aufrüstung, die wird ja begründet mit Russland. Sie haben das angesprochen, Putin steht vor den, quasi schon vor den Toren Berlin, überspitzt formuliert. Der große Feldzug Russlands auf Europa steht bevor. Was geht in Ihnen vor? Was denken Sie, wenn Sie solche Sätze hören?
Ja, man muss da aufpassen, was also da im Hintergrund tatsächlich der Fall ist. Ja. Russland steht jetzt nicht mit seinen Truppen vor Berlin. Ja. Sie dürfen nicht vergessen, die einfachste Art und Weise, Russlands Europa anzugreifen, ist über diese Formen der hybriden Kriegsführung. Und hier geht es vor allem darum, die Gesellschaft zu schwächen und auseinander zu dividieren. Das ist viel, viel erfolgreicher, als jetzt tatsächlich mit Truppen über die Grenze vorzumarschieren. Denn dann würde ja genau das Gegenteil passieren. Es würden die Europäer erkennen, es ist tatsächlich ernst, also Russland kommt jetzt wirklich und greift uns an und dann würde man ja geschlossen zusammenstehen. Aber das möchte man ja nicht. Man möchte ja ein geschwächtes Europa haben und das kann man vielleicht durch diese hybriden Angriffsvektoren. Das heißt, aus meiner Sicht brauchen wir nicht die Sorge haben, dass Russland jetzt mit seinen Streitkräften bis nach Zentraleuropa vorstößt. Nein, es wird die Methoden der hybriden Kriegsführung anwenden. Sehr wohl ist es aber denkbar, dass zum Beispiel an der Peripherie Europas, also Stichwort Baltikum, Kaliningrad, diese russische Enklave, das sogenannte Suwalki gibt, das es dort gibt, oder natürlich die Ukraine, dass es dort zu weiteren Auseinandersetzungen kommt, wo Russland aus seiner Sicht quasi Macht projiziert.
Also russischer Sicht könnte man ja sagen, man muss eigentlich gar nichts machen in Europa, die machen ja das selbst, die dividieren ja alleine auseinander.
Ja, wir sind ein offenes Buch, man kann es uns sehr gut lesen, dass wir unschlüssig sind. Wo wollen wir hin eigentlich? Ja, was ist die Zukunft, die wir uns vorstellen in Europa? Es geht hier übrigens nicht nur um Russland. Ja, ich zitiere hier den französischen Präsidenten Macron, der, ich finde es sehr genial, immer wieder darauf hinweist, dass es die strategische Autonomie Europas braucht. Ja, das heißt, wir müssen uns als Europa verstehen als starke Wirtschafts- und Bevölkerungsgemeinschaft, die also versuchen sollte, in Zukunft emanzipiert in dieser neuen multipolaren Welt aufzutreten. Das sind wir den Bürgern Europas schuldig. Wenn wir das nicht tun, dann werden wir zum Spielball der Mächte, sei es jetzt China, sei es Russland oder die USA.
Wenn man die Zeitung konsultiert, dann hört man eigentlich fast täglich ein neues Datum, wann Russland angreift, wann Russland Europa erobert. Gerade am Wochenende habe ich gelesen, dass ein Militärhistoriker gesagt hat, das sei jetzt der letzte Sommer im Frieden. Was sagen Sie dazu?
Ja, ich verweise noch einmal das, auf was ich vorher schon angespielt habe. Erstens, man muss ganz klar sagen, dass Russland bereits Krieg führt gegen Europa, diesen hybriden Krieg, wo es also darum geht, die Gesellschaften zu schwächen. Zweitens, man muss also vorsichtig sein, wenn man sagt, okay, Russland greift Europa an, marschiert ein, marschiert mit seinen Panzern bis Berlin. Die Wahrscheinlichkeit halte ich nicht für so groß, denn Russland ist nicht die Sowjetunion. Ja, das darf man nicht vergessen. Hier steht also nicht der gesamte Warschauer Pakt mit dem Messer zwischen den Zähnen bewaffnet. Aber was natürlich die Sorge ist, dass Russland sehr wohl die NATO antesten könnte, zum Beispiel diesen berühmten Artikel 5, durch einen Angriff von zum Beispiel Belarus in Richtung Kaliningrad, durch das Abtrennen des Baltikums und so weiter und so fort. Das ist die Sorge, die man hat. Denn was wäre denn, wenn der Artikel 5 dann zur Anwendung kommen sollte und er faktisch nicht erfüllt wird? Das wäre natürlich der Tod der NATO und das wäre natürlich ein großer Gewinn für Russland im Wesentlichen. Ja. Also aus meiner Sicht muss man immer sehr genau hinschauen, was es denn tatsächlich hier vorausgesagt wird und um was es im Detail geht. Also ich glaube nicht an den großen zentralen Angriff auf Europa durch Russland, mit Ausnahme dieser hybriden Kriegsführung, sondern eher an die Peripherie, das Baltikum, die Ukraine und diese Regionen geht's.
Könnte Russland rein theoretisch, aus militärischer Sicht, könnte Russland überhaupt Europa angreifen? Hätte es die militärische Power oder ist das aus Ihrer Sicht komplett unrealistisch?
Ja, da hat das Ende des Zweiten Weltkrieges alles verändert durch die Verfügbarkeit von Atomwaffen. Das ist natürlich etwas, das man nicht gerne anspricht, aber es ist natürlich seit damals ein Faktor. Es gab das Gleichgewicht des Schreckens im Kalten Krieg. Das hat sich dann Gott sei Dank natürlich auch, denken Sie an die Präsidentschaft Reagan und so weiter, auch verbessert im Wesentlichen. Es kam dann zu dem sogenannten Fall der Berliner Mauer zum Ende des Kalten Krieges und man hat faktisch Atomwaffen mehr oder weniger als eingehegt betrachtet. Der Krieg in der Ukraine hat uns das wieder schlagartig vor Augen geführt, dass also hier Mächte, in diesem konkreten Fall die Atomwaffen führenden Mächte, in der Lage sind, mit einem Waffenarsenal derart vernichtende Zerstörung loszulösen, die uns auf den ersten Blick zwar unwahrscheinlich erscheint, aber die also in letzter Konsequenz mit zu beurteilen ist. Ja. Und wenn man das rein auf das reduziert, dann kann natürlich hier sehr devastierend eingewirkt werden. Ja. Viel mehr, als das mit Landstreitkräften oder Ähnlichem möglich wäre. Die Frage ist natürlich, wann kommt es dazu und macht es Sinn, überhaupt das zu tun? Ja. Und wie man ja in den letzten Jahren erkennt oder kennen konnte, ist es etwas, dass man also nur in der äußersten Zuspitzung hervorholt. Auch in der Ukraine-Krise hat man das gesehen, dass das im Hintergrund ein Thema war, aber ich hoffe nicht, dass es so weit kommen sollte.
Ich habe gelesen, dass Europa sich zunehmend in Rüstungsfragen vor allem auch von den USA loslösen will. Ist das aus Ihrer Sicht realistisch, sinnvoll? Wie würden Sie das beurteilen?
Ja, da würde ich wieder das aufnehmen, was ich vorher gesagt habe mit Emmanuel Macron, diese strategische Autonomie. Ich glaube, dass Europa als Wirtschaftsmacht, als bevölkerungsreiche Region im Prinzip einerseits ein ehrliches Verhältnis zu seinen Nachbarn braucht und auch ein emanzipiertes Verhältnis zu alten Verbündeten, um das so zu sagen. Ich denke, Sie verstehen, was ich meine. Das heißt, wir sollten selbstbewusst auftreten und uns nicht permanent diktieren lassen, was wir tun müssen im Wesentlichen. Ja. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel Rüstungsvorhaben ansehen, so muss man ganz klar feststellen, dass Europa sich hier in eine Abhängigkeit gegenüber den USA gegeben hat. Das mag man jetzt gutieren oder gut finden, aber die Frage ist natürlich in äußerster Konsequenz, wenn es zu einer Zuspitzung kommt, was heißt das dann? Ja. Und gerade die Administration Trump hat uns hier sehr drastisch vor Augen geführt, dass manche Waffensysteme möglicherweise nicht so funktionieren würden, wie wir uns das gerne wünschen würden. Ob das jetzt zum Beispiel die Träger von Atomraketen sind, siehe Großbritannien, ob das verschiedene Kampfflugzeuge sind, die natürlich in der Wartung vor allem vom Produktionsstaat abhängig sind und so weiter und so fort. Und hier nehme ich nochmal das auf, was Emmanuel gesagt hat, strategische Autonomie, das sollte das Ziel sein, auch eine autonome, funktionierende europäische Waffenindustrie zum Zwecke der Abschreckung, um in letzter Konsequenz nicht kämpfen zu müssen.
Glauben Sie, wenn wir auf die Regierung Trump zu sprechen kommen, glauben Sie, dass sich die USA aus Europa zurückziehen? Ist das das Interesse der USA?
Als Militär sollte ich nichts glauben, sondern sollte ich nur Bewertungen anstellen und Folgerungen. Ja. Ich bewerte die Situation der letzten Monate wie folgt. Ja. Wir haben Dinge erlebt, die als undenkbar gegolten haben. Ja. Würden wir dieses Gespräch vor einem halben Jahr führen, in Reminiszenz auf das, was zum Beispiel auf der Münchner Sicherheitskonferenz passiert ist, würden uns die Zuhörer für verrückt erklären. Aber es ist passiert. Es ist passiert im Wesentlichen. Ja. Das heißt, man kann also davon ausgehen, und das bewerte ich auch so, dass in Zukunft auch Dinge passieren werden, die wir uns so nicht vorstellen können. Ja. Das heißt, das Problem des Historikers ist oft, dass er ihnen den Eindruck gibt, dass die Dinge vorhersehbar gewesen wären. Aber das stimmt ja nicht. Das ist im Prinzip eine Aneinanderreihung von oft zufälligen Faktoren, die dann zu einem Ergebnis geführt haben. Ja. Und Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie folgt oft denselben Mustern. Das heißt, wir sehen also jetzt, und das ist ja das, auf das wir achten sollten, dass die Welt doch aus den Fugen gerät, weil sie sich neu ordnet. Und neue Ordnung heißt also immer auch verknüpft Chaos und Krieg. Man kann natürlich hoffen, dass das in einem gewissen Rahmen bleibt, aber wenn es zu dieser Neuordnung kommt, dann müssen wir natürlich achten darauf, dass wir nicht in diesen Strudel der historischen Ereignisse mitgesogen werden. Und um das geht es im Wesentlichen. Also es geht darum, aufmerksam die Zukunft zu betrachten, sich gut vorzubereiten, resilient zu sein, Abhängigkeiten zurückzufahren, Eigenständigkeit zu entwickeln. Und das ist ja etwas, wo ich mir denke, das muss im Sinne Europas sein, dass man nach diesen Jahrhunderten der blutigsten Auseinandersetzungen nicht in den nächsten Strudel wieder hineingezogen wird.
Wie bewerten Sie diese hysterischen Voten aus Europa, aus Brüssel? wenn es eben um diese Frage der USA, der Abhängigkeit geht, warum ist das jetzt gerade so ein grosses Thema, dass sich da die Europäer, die USA zurückziehen? Warum reagiert man da so hysterisch?
Ja, es ist ja verständlich. Ich habe das persönlich erlebt auf der Münchner Sicherheitskonferenz, wie Vizepräsident Vance dort diese Ansprache gehalten hat. Ja. Er hat ja im Prinzip Europa in seinen Grundfesten erschüttert, weil man ja nicht damit gerechnet hat, dass derartige Aussagen kommen, die ja eigentlich schon angekündigt worden sind durch den amerikanischen Verteidigungsminister Hegseth. Und Trump hat ja dann in den Wochen darauf noch nachgesetzt. Das heißt, ich habe das schon einmal gebracht, da gibt es dieses Märchen des Kaisers neue Kleider, wo der Kaiser herumspaziert und sehr stolz ist auf sein neues Beinkleid und man sagt ihm, Sie haben keine Hose an. Ja? Und der Kaiser sagt, nein, es steht mir gut, Sie täuschen sich ja. Und in München hat man uns den Spiegel vorgehalten, dem Kaiser, und wir haben gesehen, wir haben wirklich keine Hose an. Ja? Und dann haben wir voller Schreck hinuntergesehen und haben uns gedacht, die Hose ist uns einfach runtergerutscht, haben da hinuntergegriffen und gesehen, da ist aber keine Hose da im Wesentlichen. Und darum ist man jetzt hysterisch, ne? Weil man sieht, wir sind wirklich nackt und da muss jetzt was passieren. Ja? Und man darf nicht vergessen, dass das Abrüsten der Streitkräfte in Europa, das ja durchaus aus der Idee heraus passiert ist, dass der Kalte Krieg jetzt vorbei ist, natürlich einen massiven Aderlass im Ergebnis erzielt hat bei den Streitkräften. Ja, wir sind also bei weitem nicht mehr so aufgestellt wie im Kalten Krieg. Ich sage jetzt auch nicht, dass das das Ziel sein wieder sollte, quasi hier Unsummen von Geld hineinzustecken, aber der Punkt ist, wenn wir als Europa akzeptiert werden wollen, dann müssen wir auch diese Fähigkeit der Machtprojektion des Militärischen zum Zwecke der Verteidigung wieder aufbauen, sonst nimmt man uns nicht ernst. Und wenn es leider so ist, dass wie im 19. Jahrhundert das Militär wieder ein Faktor der Machtprojektion ist, siehe Russland, siehe China oder andere, dann müssen wir zumindest etwas haben, um hier zeigen zu können, wir sind nicht bereit, uns quasi hier diktieren zu lassen, was andere wollen.
Sehr hochinteressant, dass Sie das miterlebt haben in München. Meine, können Sie diese Stimmung ein bisschen beschreiben? Sie haben jetzt aus meiner Sicht wirkt das so ein bisschen wie, ja, das war ja völlig klar, was der sagt, der hat recht. Ich habe das schon immer gesagt, so ein bisschen unüberrascht. Wie, waren Sie da der Einzige, der da quasi gesehen hat, hey, der hält uns da den Spiegel vor, oder waren Sie auch komplett außer sich? Ich meine, da waren ja hysterische Voten noch und nöcher nach dieser Sicherheitskonferenz.
Wie gesagt, das war ja sehr sorgfältig choreografiert. Ja. Also auch ich hätte das jetzt nicht erwartet in dieser extremen Ausprägung. Ja. Aber es hat sich aus meiner Sicht sehr wohl angekündigt durch eben die Aussagen vom amerikanischen Verteidigungsminister Hegseth, der gesagt hat, das Ziel der USA ist es, in der Ukraine Frieden zu schaffen. Und alle jene, die also das nicht mitverfolgen, verlängern diesen Krieg. Es ist auch Zeit für die Europäer, mehr Verantwortung zu übernehmen. Das könnte durchaus auch sein, dass es zu Truppen kommt in der Ukraine, zur Friedenssicherung. Wenn es aber hier quasi zu Übergriffen oder Ähnlichem kommt, dann ist das nicht gedeckt durch den NATO-Artikel 5. Ja. Das waren also die ersten Dinge, die er gesagt hat, die also schon nachhaltig in Europa gehört worden sind. Und man dachte dann vielerorts, so habe ich das auch im Gespräch oft mitbekommen, aber jetzt, wenn der Vizepräsident kommt, der wird es dann wieder gerade richten. Er wird zwar in Trumpscher Manier den Europäern quasi klar sagen, was sie zu tun haben, Stichwort also Rüstung und Ähnliches und das Bruttoinlandsprodukt, das entsprechend sich hier widerspiegeln muss. Aber dass es dann nicht so radikal ist, damit hat keiner gerechnet. Und das hat man also während der Rede schon gesehen, wo also dann einen ungläubige Gesichter angesehen haben. Das war dann ein Schock faktisch. Und Sie dürfen nicht vergessen, es war ja so, dass der jetzige und damalige Kanzler Scholz ein Treffen wollte mit ihm. Das hat er quasi verweigert und er hat sich dann mit der damaligen AfD-Spitzenkandidatin getroffen, was natürlich noch viel schockierender war für die versammelte Mannschaft im Wesentlichen. Ja. Aber der Punkt ist, um das nochmal einordnen zu können, ja, wir erleben History in the Making. Das, was wir hier sehen, ist Geschichte. Das ist uns oft so als historische Eintagsfliegen nicht so bewusst. Ja. Aber es ist wirklich so, dass sich die Welt gerade neu ordnet. Und es geht nur darum, in diesem Strudel, der entsteht, einfach Oberwasser zu bleiben. Und das geht es im Wesentlichen, dass man nicht hineingesogen wird. Und Europa hat aus meiner Sicht eine Menge von Möglichkeiten, das zu tun. Nicht in kriegerischer Absicht, um das geht es nicht. Ja. Es geht einfach darum, klar zu sagen, wir sind ein starker Wirtschaftsraum. Wir sind das Produkt einer jahrhundertelangen Entwicklung, die blutigst stattgefunden hat. Und wir wollen einfach für die Zukunft, dass diese Wertegemeinschaft, und ich weiß, das ist ein abgedroschenes Wort, aber am Ende des Tages geht es auch um das, welche Haltung wir haben und für was wir stehen, dass das auch in Zukunft so bleiben soll. Und wir wollen nicht, dass wir uns gegenseitig wieder an die Gurgel gehen, so wie das unsere Großväter und Urgroßväter gemacht haben. Ja.
Vielleicht noch eine Nachfrage bezüglich diesem, die Welt ordnet sich neu. Da kommt auch immer wieder der NATO-Austritt der USA aufs Tableau. Ist das für Sie, meine, klar, Sie sind auch kein Hellseher, Sie haben das auch gesagt, aber ist das etwas, ein Szenario, ein unerwartetes Szenario, das realistisch ist, unrealistisch, undenkbar? Wie würden Sie das einschätzen?
Also ich denke, was wir halt bei Präsident Trump sehen, und da muss man ja sagen, wir haben ja den Vorteil, wir haben ja schon eine Präsidentschaft erlebt, ja, wo man ja genau gesehen hat, wie er agiert hat. Und man hat gesehen, dass er sehr wohl einen Plan hat, ganz klar. Der muss jetzt nicht immer einer gewissen Ratio folgen, sondern kann auch sehr von der Emotion getrieben werden. Aber er hat also sich gewisse Dinge vorgenommen, er und sein Team, das muss man ganz klar sagen. Ja. Und was man also heraushört, ist es, dass er eigentlich einerseits versuchen möchte, in Europa mehr oder weniger eine Beruhigung der Situation herzustellen, zugunsten der USA natürlich. Zweitens, Amerika wieder groß zu machen, also auch innenpolitisch zu stärken und auch ökonomisch und wirtschaftlich. Und dem Konkurrenten, von dem man ja spricht seit Jahren mittlerweile, nämlich China, ganz klar zu sagen, also bis hierher und nicht weiter im Wesentlichen. Ja, das ist das, was man auch immer wieder durchhören kann. Ich finde ja auch bemerkenswert, dass wir zum Beispiel am Rande der jetzt in den letzten Tagen und Wochen quasi immer wieder verkündeten Verhandlungen und des Annäherns an Russland durch die USA gehört haben, dass zum Beispiel die USA Russland vorgeschlagen haben, gemeinsam die Nordpolarregion zu explorieren. Was jetzt schon bemerkenswert ist. Ne? Also ganz anders als in der Biden-Administration. Und aus meiner Sicht erkennt man sehr wohl den Versuch, dass also hier die USA Russland eigentlich aus der Umklammerung Chinas lösen möchte, um einen Vorteil gegenüber China zu haben. Ja, weil China hat jetzt einen riesen, es ist eigentlich einer der Gewinner, so wie Indien der Situation zurzeit, weil das rohstoffreichste Land der Welt ist faktisch in chinesischer Abhängigkeit, obwohl sie das natürlich nicht so gerne hören, aber es ist so. Länder wie Indien und andere konsumieren Rohstoffe zu billigen Preisen, die sie uns sogar noch weiterverkaufen. Und das ist natürlich etwas, wo China auch ein Interesse daran haben muss, dass dieser Konflikt weitergeht. Auch dem wird man natürlich vehementest widersprechen. Aber denken Sie daran, alleine schon vom Faktischen, all die Waffen, die in die Ukraine geliefert werden, die in nahen Mittleren Osten verbraucht werden, können einmal theoretisch nicht gegen China eingesetzt werden. Das ist also ein Faktor. Zweitens, wenn Amerika an verschiedenen Baustellen beschäftigt ist, dann kann sie natürlich China in der Art und Weise weiter verbreiten, wie sie das geplant haben. Ja. Mhm. Und das ist das Interessante, dass dieses Wechselspiel der Kräfte, das wir im Kalten Krieg oft gesehen haben zwischen den großen Blöcken mit den unterschiedlichen Verbündeten, dass sich das jetzt mehr oder weniger in diese immer wieder beschworene multipolare Situation umwandelt, wo viele Player mit unterschiedlichen Interessen und immer wieder wechselnden Verbündeten, ja, das ist ja das Problem, dass das ja nicht diese Ständigkeit oder Beständigkeit hat wie früher, sich neu aufstellen. Ja. Und die NATO ist ein Produkt der Sicherheitsarchitektur nach Ende des Zweiten Weltkrieges und ein Produkt quasi des Ergebnisses des Kalten Krieges. Aber wenn sich natürlich das jetzt wieder ändert, ja, kann es durchaus auch sein, dass das unter die Räder kommt. Nur, dass umso mehr muss die Europäer bestärken, die Sicherheitsarchitektur, die für Europa relevant ist, zumindest neu zu gestalten oder mitzudenken.
Würden Sie sagen, in diesem Karneval der Großmächte, Russland, China, USA, bisschen Europa, ist das eher beunruhigend, auf Eskalation aus, oder sehen Sie da vielleicht auch ein bisschen eine Entspannung?
Ja, es gibt auch hier verschiedenste Faktoren, die man berücksichtigen muss. Ja, wir haben zuerst zum Beispiel über diese nukleare Bedrohung gesprochen, die immer unterschwellig ein Thema ist. Ja, die gute Nachricht ist, und das hat man auch jetzt in der Ukraine-Krise immer wieder gesehen, die Kommunikation ist wesentlich besser zwischen den großen Mächten, als das zum Beispiel zur Zeit der Kuba-Krise oder Ähnlichem war. Ja, also das sollte uns am Ende des Tages doch ruhig schlafen gehen lassen, dass man weiß, dass wenn es zu einer Zuspitzung kommt, wird sofort telefoniert und man versucht also abzuklären, dass da ja also kein Missgeschick passiert oder Ähnliches. Und das hat sich nicht verändert, auch jetzt mit der Präsidentschaft Trump. Da weiß man also sehr genau, welchen schlafenden Drachen man in der Höhle hat, im Wesentlichen, um das so zu sagen. Das ist das eine. Das zweite ist, wir haben eine durch und durch vernetzte Welt. Ja. Viel, viel vernetzter, als das noch vor dem Ersten Weltkrieg der Fall war. Schon damals hat man gesagt, naja, es wird keinen großen Krieg geben, weil die Welt so vernetzt ist. Aber das hat sich ja noch einmal beschleunigt. Ja. Und heutzutage ist es so, wenn man irgendwo an einem kleinen Zipfel nur zieht, gibt es eigentlich eine Reihe von Nachteilen in dieser sehr vernetzten Welt, wo man sich die Frage stellen muss, hat also jemand wirklich Interesse, das alles zu zerstören im Wesentlichen? Ja. Also auch hier glaube ich und bin überzeugt davon, dass die Vernunft schlussendlich dann im rechten Augenblick durchschlägt, so wie es immer auch in der Menschheitsgeschichte der Fall war, sonst würden wir hier zwei nicht sitzen und reden miteinander. Ja. Das ist das Nächste. Das Dritte ist, dass ja wohl auch die erste Welt aus meiner Sicht erkannt hat, dass die zweite, dritte Welt viel dominanter auftreten kann als früher. Ich komme aus einer Zeit, da hat man zu Weihnachten noch für die zweite, dritte Welt gespendet. Heute ist es nicht mehr so. Die zweite, dritte Welt tritt mit sehr viel Selbstvertrauen auf. Sie haben technologische Möglichkeiten, sie haben Rohstoffe, die sie veredeln können und verwerten können. Sie haben eine sehr hohe Bevölkerungsanzahl und sie fordern einfach ihren Platz auf diesen Gabentisch der Welt ein. Und die erste Welt, die dies immer privilegiert hat, muss verstehen, dass in Zukunft man auf Augenhöhe mit mehreren Playern reden muss. Und das ist ja aus meiner Sicht grundsätzlich keine schlechte Entwicklung, dass es hier zu einer gewissen Einigung darauf kommt, dass es zum Beispiel nur die Probleme der Welt gemeinsam zu lösen werden. Das mag jetzt vielleicht sehr naiv klingen, aber es möge mir schon zugestanden sein, vor allem als Historiker zu hoffen, dass trotz des Blitzlichtgewitters quasi die Zukunft vielleicht besser gestaltet wird, als das in der Vergangenheit oft der Fall war.
Was mich daraus folgen lässt, dass diese Telefonate zwischen Putin und Trump, dass dieser Teilwaffenstillstand, der ja tatsächlich etwas klein gehalten wird in den Medien, also nicht die großen Jubelmeldungen, dass das aus Ihrer Sicht eine gute Nachricht ist.
Schauen Sie, alles, was dazu dient, den Krieg zu beenden, muss man unterstützen. Ja. Der Krieg dauert jetzt über 3 Jahre. Über 3 Jahre lang haben wir jetzt beobachten können, dass die Ukraine nie das bekommen hat, was sie gebraucht hätte, aber so viel bekommen hat, dass sie weiterkämpfen konnte. Wir sehen aber auch, dass ihnen einfach faktisch die Soldaten schlussendlich ausgehen. Und was die Ukraine möchte, ist, sie möchte einfach einen gerechten und einen fairen Frieden haben. Ja. Wie auch immer der dann aussieht. Auf der anderen Seite sehen wir, dass also auch Russland schwerste Verluste erlitten hat, dass auch Russland leidet im Wesentlichen. Ja. Und darum muss man ja trotz alledem sagen, also wenn jetzt jemand kommt wie Trump und sagt, okay, es sollte Frieden geben, dann ist das grundsätzlich auf jeden Fall zu unterstützen. Ja. Über die Details muss man natürlich reden. Ja. Aber Trump ist natürlich jetzt der Präsident des mächtigsten Landes dieser Erde, Stichwort Streitkräfte der USA. Und der hat natürlich jetzt faktisch die Möglichkeit, das auch wirklich so umzusetzen. Ja. Das heißt, man muss auf ihn hören, man kommt an ihn nicht vorbei im Wesentlichen. Und er versucht es in dieser Gemengenlage aus meiner Sicht das Beste zu machen. Es sei zu hoffen, dass es funktioniert. Wenn die Lösung am Ende des Tages eine ist, wie es ja schon seit 2 Jahren immer wieder besprochen wird, ein hat Nord- und Südkorea, dann mag das ja vielleicht jetzt für die Ukraine in der Sekunde keine gute Lösung sein, aber es ist zumindest eine Lösung, die das Sterben beendet. Ja. Also das muss man schon ganz klar sagen. Ändert jetzt natürlich aber nichts daran, dass wir auf der einen Seite natürlich Russland haben, das das Völkerrecht gebrochen hat. Jetzt kann man sagen, na gut, das haben die anderen auch gemacht. Nur, wenn das jetzt einfach die Regel wird, wo führt denn das dann hin im Wesentlichen? Wir haben uns ja nach Ende des Krieges darauf geeinigt, mit der UN-Charta, dass wenn es zu einem Konflikt kommt, man hat sogar das Wort des Krieges eigentlich aus dem Sprachwortschatz gestrichen, dass es dann genaue Regeln gibt. Ja. Und die Sorge, die ich mir mache, ist, dass das alles zunehmend quasi unter den Tisch gekehrt wird. Und wenn dann wir in einer regel- und rechtlosen Zeit leben, dann ist das natürlich keine gute Aussicht. Und das muss man vermeiden. Ja.
Wenn man Ihnen zuhört, auch in Ihren Videos, dann ist die Schlussfolgerung, dass ja der Ukraine, da gehen die Leute aus, der Armee, die haben keine Soldaten mehr. Russland hat eigentlich die Überhand. Was ist aus Ihrer Sicht das Interesse Russlands um überhaupt einen Waffenfrieden, einen Waffenstillstand einzugehen? Wo sehen Sie das Interesse? Warum ist das über? Meine, Russland könnte sich ja eigentlich einfach zurücklehnen und sagen, ja, wir warten jetzt mal, bis alle unsere Forderungen abgehakt sind und so, und dann schweigen die Waffen, vorher nicht. Wo liegt das Interesse Russlands an einer Waffenruhe?
Ja, faktisch tut das Russland auch. Ja, Russland hat letztes Jahr das Momentum zurückgewonnen und setzt natürlich jetzt auf die Zeitkarte im Wesentlichen. Aber ich denke, auch Russland hat ein Interesse an der Beendigung dieses Konflikts. Natürlich brauchen sie etwas, was sie natürlich verkaufen können. Ja. Im Prinzip haben sie das am Tisch gelegt. Ja. Wir reden also faktisch über die Krim, wir reden über diese 4 Oblaste. Wenn man genauer hinhört, ist die russische Forderung sogar weitergehend. Man redet eigentlich von dem gesamten Raum ostwärts des Dnepers. Da geht es um die Frage, ob die Ukraine in der Lage sein soll, faktisch von diesen Gebieten aus Moskau zu bedrohen durch den Einsatz von weitreichenden Waffensystemen wie Drohnen oder Marschflugkörpern. Das, was jetzt quasi passiert im Wesentlichen. Manche sagen, man möchte quasi auch eine Landbrücke nach Transnistrien haben, Odessa soll russisch sein oder zumindest einen Stützpunkt haben. Das ist ja auch Thema der Verhandlungen. Aber auch hier, das sind jetzt Maximalforderungen, die der Ausgangspunkt von Verhandlungen sind. So wie auch die ukrainische Seite sagt, man wird nicht bereit sein, auf Territorium zu verzichten. Ja, auch hier ist die Fußnote vielleicht die, man verzichtet nicht darauf, muss es faktisch hergeben, hofft aber, dass zum Beispiel in 100 Jahren es zu einer Wiedervereinigung kommt. Ja. Auch das sind ja Dinge, die wir aus der Vergangenheit kennen. Denken Sie, nach Ende des Zweiten Weltkrieges war Deutschland geteilt. Bis zum Fall des Eisernen Vorhanges hat niemand daran gedacht, dass Deutschland wieder zusammenwächst. Ja. Das war völlig ausgeschlossen. Aber es ist passiert und niemand hat es vorausgesagt. Ja. Niemand hat es vorausgesagt. Ja. Heute sagt man, naja, das war jetzt ganz klar, weil das ist passiert. Ja, im Nachhinein ist man immer schlauer, aber damals bis zum Jahr 89 hat das niemand erwartet. Ja. Aber hier war das ja faktisch der Endpunkt des Zweiten Weltkrieges Und dann kam ja eigentlich die 40er, die späten 40er und 50er Jahre, der Wiederaufbau, der ja auch eine enorme Schaffenskraft durch Europa gehen hat lassen. Leider halt immer, und das ist auch in der Geschichte oft der Fall, als Ergebnis von zuvorhergehenden Zerstörungen massiven. Ja. Aber ich denke, das Ziel Russlands momentan ist natürlich, diese Maximalforderungen zu stellen. Man kann also hoffen, dass Trump einen gewissen Kompromiss erzwingt. Er sollte nicht zum völligen Nachteil der Ukraine sein. Die Ukraine wird vermutlich auf Gebiete verzichten müssen, zumindest temporär. Vielleicht jetzt nicht in der Form, dass sie auf ewig darauf verzichtet. Aber so wird man sich einigen im Wesentlichen. Nord- und Südkorea ist ein gutes Beispiel. Bis heute herrscht zwischen den beiden Ländern Kriegszustand. Und sie befinden sich in einem Waffenstillstand. Der hat aber jetzt lange Zeit gut gehalten. Und das Gute ist, die Soldaten stehen sich zwar an der Grenze schwer bewaffnet gegenüber, aber es gibt keine Toten. Das ist ja das, was am Ende des Tages stehen muss. Ja. Und wenn in einem Krieg man feststellt, dass keine der beiden Seiten möglich oder es erreichbar hat, diese Ziele zu gewinnen, dann muss man irgendwann einmal darüber lenken, dass man wieder verhandelt im Wesentlichen. Ja.
Was ist aus diesen 3 Jahren Krieg in der Ukraine Ihre wichtigste Erkenntnis?
Tja, die wichtigste Erkenntnis ist, dass wir, wie gesagt, wieder im 19. Jahrhundert angekommen sind und dass wir all die Ergebnisse und Fortschritte, die wir gemacht haben nach Ende des Zweiten Weltkrieges, also Stichwort UN-Charta, Völkerrecht, humanitäres Völkerrecht, gerade dabei sind, wieder zu verlieren. Und das sollte nicht der Fall sein. Was wir hier erkennen können, in diesem neuen Spiel der Mächte, ja, oft wird es nicht verstanden. Ja. Es geht also hier nicht darum, ob Russland diesen Krieg führen oder gewinnen könnte. Nein, es ist nicht Russland allein. Es ist Russland mit China, mit Indien, mit Nordkorea, mit dem Iran, mit dem globalen Süden, die natürlich wechselhaft quasi faktisch selbst Vorteile aus dieser Situation ziehen können. Nehmen Sie zum Beispiel Indien. Indien kann jetzt zu sehr billigen Preisen Rohstoffe einkaufen. Es gewinnt als Staat dabei. Ja. Ob das jetzt zu Kosten oder zu Ungunsten anderer ist, ist Indien hier mit 1,4 Milliarden Menschen eigentlich egal. Es geht also darum, das Beste für die Bevölkerung rauszuholen. Ja. Und da muss man ganz klar erkennen, und das ist die zweite Erkenntnis, Europa hat nicht mehr diese Bedeutung oder diese Wichtigkeit, die wir uns immer selbst zugeschrieben haben, noch im 19., 20. Jahrhundert. Wir sind nicht mehr der Mittelpunkt der Welt. Ja. Im Gegenteil, wir sind Teil dieser Welt, aber wir haben also auch andere Regionen, die sich in den letzten Jahrzehnten enorm weiterentwickelt haben. Ja. Und das kann man nicht einfach auf zur Seite schieben oder negieren. Im Gegenteil, wir müssen also hier gute Partnerschaften in Zukunft haben, denn wir haben ein großes Problem in Europa und das ist die Verfügbarkeit von Rohstoffen. Das heißt, wir müssen in Zukunft auch darauf achten, dass unser Lebensstil so weiter möglich ist, aber das kann nur der Fall sein, wenn wir auch billig wieder Rohstoffe konsumieren können. Und das kann wohl nicht in einer kolonialen Art und Weise sein, sondern in einer Art auf Augenhöhe im Wesentlichen. Ja. Also das ist die zweite Erkenntnis, die wir haben, ist, dass quasi hier diese Neuordnung der Welt dazu führt, dass wir hier bewusster Selbstverständlichkeiten der Vergangenheit hinterfragen müssen. Ja. Und das dritte ist, aus meiner Sicht, dass viele technologische Neuerungen, von denen wir uns auch so oft erwartet haben, dass alles sauberer, präziser, besser wird, nicht unbedingt diese Antworten geben. Ja, wir sehen das jetzt zum Beispiel, wenn wir in die Ukraine schauen, die ganzen Einsätze der Drohnen. Aus meiner Sicht haben sie den Krieg nicht sauberer und präziser gemacht. Sie haben ihn eigentlich noch elender und verheerender gemacht. Denn wir haben das sogenannte gläserne Gefechtsfeld. Jeder beobachtet, was der andere tut. Jeder einzelne Soldat hat seine Drohne, die ihn quasi in Fetzen oder in Stücke reißt. Das sind also keine guten Aussichten. Und wenn ich dann sehe, dass künstliche Intelligenz quasi hier verwendet wird, um also noch weiter voranzuschreiten, sich gegenseitig umzubringen, dann denke ich mir, auch in die Vergangenheit betrachtend, vielleicht sollten wir doch zeitgerecht erkennen, dass trotz alledem verschiedenste Maßnahmen der Einhegung dieser Entwicklung besser wären, als völlig losgelöst, ohne Rechtsrahmen Entwicklungen durchzuführen, die uns möglicherweise irgendwann wieder auf den Kopf fallen können. Ja.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Tja, das, was sich jeder Soldat wünscht, der mal im Einsatz war, Frieden.
Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Reisner.
Herzlichen Dank für Zeit und Vertrauen.